Thursday for Future. Nachhaltige Zukunftsideen. Mit Julia Fissmann.
Julia Fissmann, stimmt erstmal. Donnerstag ist nicht Julia. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Gemeinsam mit Britta, Steffen Hagen und Alina Faltermeier habt ihr diesen Radio Day mit sehr viel Leidenschaft und Liebe organisiert, durchgeführt. Alles wirklich wunderbar gemacht und zwar mit einer großen inneren Beteiligung. Dafür erstmal ganz herzlichen Dank. Es geht ja auch um was. Es geht um die Welt.
Es geht um die Weltrettung.
Du bist ja auch unsere inoffizielle Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Radio 1 und hast im Donnerstag die Rubrik Thursday for Future. Da geht es um nachhaltige Zukunftsideen und hast für diesen Tag ja die besten Projekte zusammengestellt. Also ein Best-of, kann man sagen, werden wir präsentieren. Lass uns erstmal mit der Energiekrise beginnen. Da sind wir wirklich mittendrin und viele bangen darum. Das ist auch total verständlich, ob sie sich überhaupt die Kosten für Energie noch leisten können. Was ist deine Lösung?
Na, eine Lösung habe ich natürlich nicht direkt, aber ich habe mir mal angeschaut, wie autarke Energieversorgung funktionieren kann. Zum Beispiel mit Energiegenossenschaften, die man auf dem Land gründen kann durch Solaranlagen, die man dann eben gemeinsam finanziert. Für einzelne MieterInnen, so wie ich eine bin, lohnt sich eine Balkonsolaranlage. Das ist eine Idee, die sich nach spätestens 10 Jahren amortisiert. So Investitionskosten sind etwa 500 Euro. Und es funktioniert eigentlich ganz einfach. Das erkläre ich zum Beispiel. Und ich habe mir dieses Jahr ein mobiles Solarpanel gekauft und ernte die Sonnenenergie eben auch selber auf dem Balkon und sehe dann vor allen Dingen auch, wie viel Energie mein Computer oder mein Handy verbraucht. Und das ist auch schon mal ein ganz gutes Bewusstwerden von Energieverbrauch.
Finde ich total reizvoll. Im Fernsehen auch schon mal gesehen. Man hat auch so ein Gefühl von Autonomie. Irgendwie.
Total.
Man tut irgendwas für sich selbst. Du hast sehr viel auch berichtet, immer wieder über den Bausektor. Sollte man übrigens nicht vergessen, bei all diesen Problemen denkt man vielleicht nicht zuerst dran. Und über ressourcenschonendes Bauen. Warum ist das so wichtig für dich?
Also mehr als die Hälfte des Abfalls alleine in Deutschland kommt aus dem Bausektor. Rund 220 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle sind das jährlich. Und Abrisshäuser sind eben wirklich Lager für Materialien, die für Neu- und Umbauten wiederverwendet werden können. Ich habe die Architects for Future getroffen. Das sind junge ArchitektInnen und Studierende. Die haben eine Petition im Bundestag vorgebracht für die Bauwende jetzt und die fordern Bauen im Bestand. Und ich habe mir das mal ganz konkret angeguckt im Zirkularhaus in Berlin in Neukölln auf dem Gelände der ehemaligen Kindl-Brauerei. Da gibt es eine alte Lagerhalle für Bierfässer. Die wurden da damals irgendwie runtergerollt und das ist jetzt umgebaut worden. Für den Innenausbau hat die Architektin Kim Leroux von LXSY etwa 70% gebrauchte Materialien wiederverwendet. Zum Beispiel auf so einer Galerie war im zweiten Stock so ein ganz schönes Sofa, so eine Landschaft im Grunde genommen.
Die grauen Sofa haben wir tatsächlich aus dem Frische-Paradies. Da haben die alles abgerissen. Eigentlich wäre alles weggeschmissen worden, aber wir haben es dann noch gerettet und haben es wieder ein bisschen aufgemöbelt. Dieses durchgefärbte schwarze MDF, das kommt aus dem Berghain. Die hatten während Corona lange Zeit eine Ausstellung. Die wurde abgebaut und dann haben wir das ganze schwarze MDF wiederverwendet.
Und daraus ist jetzt so ein schöner Tresen geworden aus diesem Material aus dem Berghain. Und das ist so in die Wand eingebaut worden. Also sieht sehr schick vor allen Dingen aus.
Und wie kommen die jetzt ran an diese gebrauchten Materialien? Was ist das genau?
Es gibt unterschiedliche Unternehmen, zum Beispiel Trash Galore aus Leipzig. Und die recyceln zum Beispiel Messebauten. Oder das Unternehmen Concula, die erfassen in Abrissgebäuden die Materialien und stellen sie Architektinnen oder Bauherrinnen zur Verfügung. Das ist so ein bisschen wie Tinder fürs Baugewerbe. Architekt sucht Dachlatte Match. Und die sitzen selbst in diesem Circular House und haben zum Beispiel große, mehrfach verglaste, schallisolierte Fenster aus einem Abrisshaus organisiert. Und mit denen werden die Büros so voneinander abgetrennt in dem Circular House. Annabelle von Reutern ist Projektentwicklerin bei Concula. Und besonders wichtig ist ihr, dass künftig jegliche Materialien so verbaut werden, dass alles auch wieder rückbaubar ist, sagt die Architektin.
Also das sagen wir auch immer unseren Bauherren, wenn wir mit ihnen durch die Objekte gehen und sagen, okay, guck mal hier, den Teppichboden, den du vor 20 Jahren eingebaut hast, man muss leider sagen, manchmal auch erst vor 5, der ist verklebt. Da ist keine Chance, den zu recyceln, geschweige denn wiederzuverwenden. Also es ist einfach Sondermüll. Und das sehe ich auch als unseren Auftrag, dafür Aufklärung zu sorgen, dass man eben alles, was jetzt geplant wird, zirkulär plant, also rückbaubar.
Ja, und es gibt einen Materialpass vom Haus, wo genau aufgelistet ist, welches Material wo und wie verwendet wurde. Das Haus wird sozusagen wie zu einem Archiv. Also Bauen im Bestand ist wirklich die große Forderung, die dahinter steckt, eben auch von den Architects for Future. Und das Wissen über die Auswirkungen der Baubranche Branche oder des Bausektors und die Ideen für eine Bauwende werden im Bauhaus der Erde vorangetrieben. Das ist eine Initiative, die ganz spannend ist, die von dem Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber gegründet wurde.
Ich finde ja auch faszinierend, dieses Nachdenken über Bauen mit Holz. Also jetzt nicht nur Holzhütten, Gartenhäuser, sondern so Hochhäuser sogar.
Genau, das passiert auch in Berlin. Genau, gibt es in Berlin 5-6-stöckige Hochhäuser aus Holz.
Faszinierend und schön. Es geht doch gleich weiter mit Themen, die du wichtig findest in deiner Rubrik und die auch wichtig sind. Die Zeit läuft irgendwie ab und das gilt ja auch für die Artenvielfalt, Julia, für dich ein ganz wichtiges Thema, also Biodiversität, diese Krise. Du beschäftigst dich auch damit immer wieder in deiner Rubrik am Donnerstag und stellst verschiedene Projekte vor, Zukunftsideen von solidarischer Landwirtschaft bis hin dann zu Umweltprojekten in der Stadt und hast auch die Macherin der Initiative Grüne Höfe in Berlin getroffen. Die wollen vor allem mehr Natur in den Hinterhöfen.
Ja, genau. Und das hört sich jetzt erstmal profan an, aber hat wirklich ganz viel, macht ganz viel Sinn. Also die wollen vor allem naturnahe wilde Grünflächen in ganz Berlin, auf Brachflächen, in städtischen Parks, auf den Grünstreifen zwischen den Tramgleisen. Da ist nicht nur einfach Unkraut, da ist viel mehr. Ich habe die Gründerin Caroline Dostal und Christiane Habermals von der Initiative Grüne Höfe im Frühjahr getroffen, an so einer Kreuzung, die total befahren ist. Du kennst sie. Moltstraße-Ecke, Prenzlauer Allee, man hat sein eigenes Wort kaum verstanden. Und dann sind wir zusammen auf den Friedhof St. Marien, St. Nikolai gegangen. Das ist eine grüne Oase. Kastanienbäume, so eine Weichsel, die weiß blüht. Auf dem Boden habe ich dann so ein grünes Gewächs mit weißen Blüten gesehen. Da kam ein Schmetterling gerade vorbeigeflogen, habe es so angefasst und meine Hände rochen plötzlich nach Knoblauch. Und Christiane Habermals meinte so, ja, ich weiß, was das ist.
Genau, das ist auch Knoblauch für Arme, hat man früher gesagt. Also Knoblauchsrauke ist eine Pflanze, die im Frühjahr blüht und die Hauptfutterpflanze für den Aurora-Falter ist. Und die Raupen von Schmetterlingen sind ja ganz stark spezialisiert, zum großen Teil, auf nur ganz bestimmte Futterpflanzen. Und wenn sie diese Futterpflanzen nicht finden, dann gibt es eben auch keine Schmetterlinge.
Also es hängt natürlich alles zusammen. Also wenn man Schmetterlinge, Insekten haben möchte, dann braucht man eben die bestimmten Pflanzen dazu. Und das sind eben wilde Pflanzen, Löwenzahn, der lila blühende Natterkopf, Gundermann, auch so eine sehr schöne lila blühende Pflanze. Vergiss mal nicht, kennst du natürlich auch. Die Wegwarte sieht wunderschön aus. Und das sind alles ökologisch wertvolle wilde Pflanzen.
Es gibt eine Pflanze, die heißt Gundermann.
Ja, kannst du gar nicht, ne? Nee. Siehst du wieder was gelernt.
Aber auf diesem Friedhof bin ich jetzt gerade ganz gerührt, da liegen meine ganzen Vorfahren, auch meine Oma.
Ist genau der, ist wirklich schön und der ist so wild und da, ja.
Ein richtiger Traumparadies mitten in der Stadt. Hier geht es jetzt aber auch um diese grünen Höfe. Also das ist ja auch eine Bauwüste, die damit zum Teil belebt wird. Aber mit Unkraut, also das bleibt dann einfach stehen.
Ja genau, und eigentlich stehen dann in diesen Höfen ja oft so gelbblühende Forsythien oder der so ein Strauch, der aus China kommt und kein heimisches Insekt verirrt sich an diesen Strauch. Gilt übrigens auch für den Flieder. Riecht toll, sieht auch schön aus, aber hat keinen ökologischen Nutzen, erklärt mir Caroline Dostal.
Und daneben, das ist, glaube ich, Schöllkraut sogar. Ne? Wir sind ja so ein bisschen getrimmt in unserer Sehgewohnheit auf diese großen, gefüllten, bommeligen Blüten und alles üppig. Und unsere Natur ist halt sehr filigran und sehr zart. Also das funktionierende Ökosystem braucht die heimische eigene Natur.
Die meisten Garten- oder Balkonpflanzen, wie Geranien zum Beispiel, haben gar keinen Nektar oder Pollen mehr. Die sind für Insekten sozusagen großer Fake.
Ich bin total erschüttert, muss ich dir sagen. Also gerade Flieder, dachte ich mir, das ist ein reines Geschenk für die Insekten. Ne? Aber sieht trotzdem schön aus. Hat ja auch einen Wert.
Ja, genau.
Ne? Wollen wir nicht ganz vergessen. Was fordert diese Initiative jetzt konkret? Was wollen die?
Also es gibt eine Petition, die bereits von fast 8000 Menschen unterschrieben worden ist, für naturnahes Stadtgrün. Statt alles ordentlich zu halten, fordert die Initiative mehr Mut zur Wildnis. Und das sagt die selbsternannte Guerilla-Gärtnerin Christiane Habermals.
Und es gibt so viele Ecken in Berlin, wo man die Natur einfach wachsen lassen könnte, ohne dass es irgendjemanden stört, wo man eigentlich gar keine Pflege bräuchte. Man muss es sich nur mal trauen als Stadt, einfach mal zu sagen, wir stehen zu, so wie arm, aber sexy, genau. Könnte man auch sagen, wir sind vielleicht arm, sexy und ökologisch. Und wir stehen dazu, dass es jetzt nicht überall an allen Ecken und Enden so geleckt aussieht, weil das gut ist für die Natur.
Und sie klettert auch mal nachts über den Zaun, um im Park illegalerweise eine Wegwarte zu pflanzen oder Wildblumen zu sehen. Und das hat sie auch alles wunderbar beschrieben in ihrem Buch Anleitung zum gärtnerischen Ungehorsam.
Super, andere Leute klettern, um vorüber Blumen zu klauen. Sie pflanzt die. Was kann ich jetzt konkret tun, wenn ich was machen will für Biodiversität? Also Fliederpflanzen offenbar nicht.
Nicht unbedingt. Nee, du darfst sie ruhig stehen lassen. Mhm. Wobei, da haben sie auch unterschiedliche Meinungen in der Initiative Grüne Höfe. Aber grundsätzlich gilt, du kannst nur schützen, was du kennst. Mhm. Und da finde ich eine App sehr empfehlenswert, Flora Incognita. Mit der kannst du wilde Pflanzen, Sträucher, Bäume bestimmen und gleichzeitig werden dann deine Daten für wissenschaftliche Projekte gesammelt. Und dann kann man eben sehen, wie viele Pflanzen da und wo die eben existieren. Dann gibt es ein anderes tolles Projekt, das damit zusammenhängt. Bee for Us, ein Zusammenschluss von Projekten zum Schutz von Wildbienen in der Stadt. Es gibt 300 Wildbienenarten in Berlin und die beiden Bienenfreunde, die hinter diesem Projekt stehen und das gegründet haben, sind über 60 Jahre und sie haben mir erzählt, sie wollen wollen Berlin zur Wildbienenhauptstadt Europas machen und sie nehmen den Appell von den Fridays for Future Demonstrierenden an die Alten sehr ernst. Ihr Motto: Machen statt Motzen. Also mein Tipp ist auf jeden Fall mehr Mut zur Wildnis im Hof und im Garten und bitte keine Gärten des Grauens. Du weißt, was ich meine. Ja, diese Steinwüsten, auf denen wirklich gar nichts wächst.
Das wollen wir nicht. Julia, ganz lieben Dank dir. Deine Berichte, deine Zukunftsideen gibt's auf radio1.de und du bist auch dankbar für Anregungen und ebenso schöne Ideen kann man dann schreiben an office@radio1.de.